Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach Monaten erbitterten Führungsstreits hat die Linkspartei ein neues Spitzenduo gekürt. In Kampfabstimmungen konnten sich gestern Abend Katja Kipping und Bernd Rixinger als Parteichefs durchsetzen. Von ihnen wird nun erwartet, dass sie die Linke aus Umfragetief und Krise führen. Doch zum Abschluss des Parteitags in Göttingen wurde deutlich, dass der Streit zwischen den Flügeln längst nicht ausgestanden ist.
Die neue Doppelspitze der Linken erfüllt die Proporzregeln Mann, Frau, West, Ost. Doch auch Bernd Rixinger und Katja Kipping wissen, sie wurden Vorsitzende in einer der schwersten Krisen der Partei.
Es war eine demokratische Wahl und das Ergebnis wird ganz sicher auch im Osten akzeptiert werden. Und wir haben gestern ganz klar gesehen, dass alle Delegierten großes Interesse an einem gemeinsamen linken Projekt in Deutschland haben.
Wir sind eine streitende Partei und wir haben das transparent gemacht. Und Transparenz ist was einer demokratischen Partei gut zu Gesicht steht.
Der Gewerkschafter aus Baden-Württemberg gilt als Mann Oskar Lafontaines. Seine Anhänger sangen am späten Abend nach der erfolgreichen Kampfabstimmung die Internationale. Dietmar Bartsch aus dem Lager der ostdeutschen Reformer unterlag nach einer teilweise verbittert geführten Auseinandersetzung.
Wenn wir also diese Form weiter praktizieren, dass die Gewinner einer Wahl eigentlich die Gewinner über den anderen Teil der Partei sind, dann haben wir verloren.
Sarah Wagenknecht hatte zuvor auf eine Kandidatur verzichtet und wurde zu einer der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Oskar Lafontaine sieht keine fundamentalen politischen Differenzen innerhalb der Linkspartei.
Und deshalb meine ich, dass das Gerede von Spaltungen wirklich nicht weiterführt. Und es haben ja mehr oder weniger auch alle, die hier gesprochen haben, einschließlich Gregor Gysi, gesagt, wir müssen dieses linke Projekt weiterführen, gerade jetzt, wo in Europa Demokratie und Sozialstaat abgebaut werden.
Für das ostdeutsche Reformerlager blieben in der engeren Parteiführung nur die Posten des Bundesgeschäftsführers und des Schatzmeisters übrig.
Der Graben zwischen Ost und West innerhalb der Linkspartei ist auf dem Göttinger Parteitag tiefer geworden. Schon die alte Parteiführung wurde durch die Flügelkämpfe in der Linken fast zerrieben. Für die neue Doppelspitze wird die Aufgabe der Versöhnung der verfeindeten Lager kaum einfacher.
Mehr zum Parteitag der Linkspartei gibt es auf tagesschau.de. Dort stellen wir die neuen Vorsitzenden ausführlich vor und zeigen, für welche Linie sie stehen. In Syrien hat Präsident Assad das gewaltsame Vorgehen seiner Truppen gerechtfertigt. Vor dem neu gewählten Parlament in Damaskus sagte Assad, sein Land befinde sich in einem echten Krieg, provoziert von Terroristen unterstützt aus dem Ausland. Regierungsgegner machen Assad für die Eskalation der Gewalt verantwortlich. Laut Vereinten Nationen wurden seit Beginn des Aufstands in Syrien mehr als 10.000 Menschen getötet.
Wer von Präsident Assad Selbstkritik oder gar ein Einlenken erwartet hatte, der sah sich enttäuscht. Vor dem neu zusammengesetzten Parlament in Damaskus behauptete er, seine Regierung habe die Verfassung vorbildlich reformiert und ein Mehrparteiensystem eingeführt. Für die Fortsetzung der Gewalt seien Terroristen verantwortlich mit ausländischer Unterstützung. Man muss unbedingt unterscheiden zwischen unseren politischen Handlungen und dem Terrorismus. Dass dies international nicht geschieht, ist ein zentraler Fehler, der die Terroristen seit Anfang an legitimiert. Der international isolierte Assad ignorierte weiterhin, dass es eine politische Opposition im Lande gibt. Dem Ausland gegenüber gab er sich in seiner Rede gesprächsbereit mit Einschränkungen. Wir wiederholen, dass wir die Türen des Dialogs offen halten für jene, die eine ausländische Intervention ablehnen und die terroristische Gruppen nicht unterstützen. Die Geschehnisse von Al-Hawla vor einer Woche bezeichnete Assad als brutale Massaker, zu denen selbst Monster nicht in der Lage seien. Eine Verantwortung wies er weit von sich. Unterdessen hat die US-Regierung Satellitenfotos von Massengräbern vorgelegt, die die Urheberschaft des syrischen Regimes dokumentieren sollen. Auch UN-Beobachter in Syrien sehen starke Hinweise dafür, dass die Assad-treuen Schabia-Milizen hinter dem Massaker mit über 100 Toten stecken könnten. Unüberprüfbare Internetvideos zeigen, dass die Gewalt in Syrien offenbar weitergeht. Panzer beschießen mehrere Viertel in der Rebellenhochburg Homs. Auch die Aufständischen haben offenbar den bewaffneten Kampf verstärkt wieder aufgenommen.
Mit dem Konflikt in Syrien beschäftigt sich der EU-Russland-Gipfel in St. Petersburg, der am Abend begonnen hat. Vor dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin verteidigte EU-Ratspräsident Van Rompuy die kritische Haltung der Gemeinschaft gegenüber der syrischen Regierung. Russland hat bisher Präsident Assad unterstützt und lehnte in UN-Gremien eine Verurteilung seines Vorgehens gegen die Opposition in Syrien ab.
Am frühen Abend kam es zur ersten Begegnung zwischen Russlands neu gewählten Präsidenten Putin und den Spitzenpolitikern der Europäischen Union. Heute und morgen wollen sie hier im Konstantinowski-Palast vor den Toren St. Petersburgs über ein ganzes Themenpaket diskutieren. Natürlich geht es auch um Syrien und die Frage, wie der Druck auf das Assad-Regime verschärft werden kann. Leicht werden die Gespräche nicht. Bisher hatte sich Russland klar gegen einen härteren Kurs ausgesprochen. Russlands Präsident pflegte schon immer gute Beziehungen zu Syriens Herrscher. Nach dem Regimewechsel in Libyen ist Assad einer von Russlands letzten Verbündeten in der Region. Die russische Regierung versorgt das Regime vor allem mit Waffen. Zum Beispiel solchen Trainingsflugzeugen vom Typ Yak-130. Erst Anfang des Jahres hatte Russland mit Syrien einen Rüstungsdeal abgeschlossen, der mehrere hundert Millionen Dollar schwer ist. Und es gibt noch ein großes Thema in St. Petersburg, die Euro-Krise. Zurzeit erlebt Russland einen dramatischen Kursverfall des Rubels. Innerhalb von nur einer Woche verlor die russische Währung 6% gegenüber dem US-Dollar. Jetzt fürchtet das Land, von der Euro-Krise angesteckt zu werden.
Man hätte sich wohl kaum einen symbolträchtigeren Ort aussuchen können für diesen EU-Russland-Gipfel. Nirgendwo scheint Russland Europa näher als hier in St. Petersburg. Aber ob Syrien-Frage, Euro-Krise oder der Dauerstreit in der Energiepolitik, im Augenblick scheinen die Differenzen zwischen Russland und Europa größer als die Gemeinsamkeiten.
Über einem Vorort der nigerianischen Metropole Lagos ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Nach Behördenangaben gibt es noch keine Informationen zur Zahl der Toten und Verletzten. An Bord sollen etwa 150 Menschen gewesen sein. Augenzeugen berichten, die Maschine sei auf ein Gebäude gestürzt und in Flammen aufgegangen. Laut Luftfahrtbehörde gehörte sie der Gesellschaft Dana Air und befand sich auf einem Inlandsflug. Israel soll nach einem Medienbericht mehrere U-Boote aus Deutschland mit Atomwaffen ausgerüstet haben. Der Spiegel schreibt, die drei Schiffe seien in Kiel gebaut und von der Bundesregierung mitfinanziert worden. Auf Wunsch Israels hätten sie eine spezielle Ausstattung, die es ermögliche, sie mit Atomsprengköpfen zu bestücken. Die Bundesregierung erklärte, sie beteilige sich nicht an Spekulationen über die spätere Bewaffnung der U-Boote. Die Bundesregierung will jetzt verstärkt die Kosten der Energiewende für die Bürger in den Blick nehmen. Es wird damit gerechnet, dass beim Umstieg von Atomkraft auf erneuerbare Energien die Strompreise deutlich steigen werden. Laut Spiegel geht aus Schätzungen des Wirtschaftsministeriums hervor, dass eine dreiköpfige Familie im kommenden Jahr bis zu 175 Euro mehr zahlen müsste. Umweltminister Altmaier zeigte sich besorgt und stellte Hilfen in Aussicht.
Es sollte das größte Projekt der Regierung Merkel werden, die radikale Energiewende. Jetzt wird schlagartig offenbar, sie hat einen Preis, einen hohen Preis. Sozialverbände schlagen Alarm.
Jeder zehnte Haushalt etwa weiß nicht mehr genau, wie er die steigenden Strompreise bezahlen soll. Mittlerweile sitzen 600.000 Haushalte im Dunkeln in Deutschland. Sie können die Preise nicht mehr tragen.
Tendenz steigend. Die Rede ist von einer neuen Energiearmut. Der Umweltminister kündigt im Bericht aus Berlin heute noch unbestimmte Maßnahmen an.
Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen. Wir müssen ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und darüber will ich in den nächsten Wochen mit den Wohlfahrtsverbänden reden. Sind wir im Kontakt mit den Kommunen. Denn wir sind gefordert, auch hier dafür zu sorgen, dass das Signal ist, wir lassen keinen zurück.
Die Grünen verteidigen die Energiewende und fordern mehr Tempo. Nicht die Energiepolitik, sondern die Industrie sei schuld an steigenden Stromrechnungen.
Wir haben Konzerne, die nicht wirklich im Wettbewerb stehen. Die Börsenpreise sind nämlich bedeutend niedriger und in den letzten Jahren gesunken für Strom, während sie bei den Endverbrauchern stetig steigen. Also irgendjemand bedient sich da ständig.
Die Kosten zahlen vorerst die Verbraucher.
Als der Atomausstieg nach Fukushima beschlossen wurde, war von den Kosten zunächst kaum die Rede. Alle Parteien wollten von dem populären Thema profitieren. Angesichts steigender Verbraucherpreise und Verzögerungen soll die Energiewende jetzt auf den Prüfstand. Ein Zurück, hat der Umweltminister heute beteuert, werde es aber nicht geben.
Auf dem Weg zur Regierungsbildung in Schleswig-Holstein haben SPD, Grüne und der Südschleswigsche Wählerverband den entscheidenden Schritt gemacht. In Kiel schlossen Spitzenvertreter der Parteien ihre Verhandlungen ab und billigten den Koalitionsvertrag. Nun müssen jeweils noch die Parteitage zustimmen. Am 12. Juni soll Thorsten Albig von der SPD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Auf dem Flughafen Tegel starten und landen seit heute so viele Flugzeuge wie noch nie zuvor. Grund ist die verschobene Eröffnung des Großflughafens Berlin-Brandenburg. Die für heute geplante Inbetriebnahme war vor einem Monat wegen technischer Probleme abgesagt worden. Lufthansa und Air Berlin hatten aber schon für den neuen Flughafen geplant und ihre Kapazitäten ausgeweitet. Sie wollen vom Flughafenbetreiber Schadensersatz.
Statt Flughafeneröffnungsfeier, Protest der Flughafengegner vor dem Roten Rathaus in Berlin. Zu den vielen Fragen der Demonstranten ist noch eine hinzugekommen. Wer trägt die Kosten der Terminverschiebung? Sowohl Lufthansa als auch Air Berlin haben angekündigt, Schadensersatzforderungen geltend zu machen. Der Berliner Senator für Stadtentwicklung hofft Ende Juni einen Überblick zu haben.
Es ist ja so, dass ja die Flughafengesellschaft auch Einnahmen erwirtschaftet. Und aus diesen Einnahmen der Gesellschaft werden ja auch Kosten zu tragen sein.
Welche Kosten er zu tragen hat, weiß Leonhard Müller. Der Uhrenhersteller hat im neuen Flughafen viel Geld in ein Geschäft gesteckt. Der eingeplante Umsatz bleibt nun aus. Die zusätzlichen Mitarbeiter hat er aber schon eingestellt.
Wir müssen jetzt den Blick nach vorne richten, das Beste aus der Situation machen, ohne dass man die guten Leute, die man gefunden hat, verliert.
So wie er hoffen auch viele andere Händler, dass der Flughafen nun wirklich am 17. März 2013 eröffnet wird. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Unter anderem bereitet die Brandschutzanlage nach wie vor Sorgen. Neben diesen Problemen gibt es am alten Flughafen Tegel auch logistische. Ursprünglich war der für jährlich 5 Millionen Passagiere geplant. Seit Januar flogen und landeten hier schon 7 Millionen. Und ab heute kommen noch zusätzliche Flüge hinzu.
Wir wissen alle, dass es in Tegel eng wird, dass der Flughafen quasi auf Kante mittlerweile genäht ist. Und das wird bei schlechtem Wetter, das wird im Winter sicherlich noch sehr viel schwieriger werden, als es vorher war.
Am Montag gibt es den ersten Härtetest für Mitarbeiter und Passagiere. Und der heißt Berufsverkehr.
In London ist mit einer historischen Bootsparade auf der Themse das 60. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Gefeiert worden. Trotz schlechten Wetters standen Hunderttausende am Ufer und jubelten der britischen Königsfamilie zu, die auf einem eigens geschmückten Schiff die Parade anführte. Die 11 Kilometer lange Fahrt über die Themse ist der Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten.
8 Glocken fuhren voran auf einem 12 Tonnen schweren Boot und läuteten so der großen Jubiläumsparade auf der Themse den Weg. Ein Spektakel, wie es London noch nie gesehen hatte. 1000 Schiffe für eine Frau. Die Queen, deren Volk gekommen war, um ihr zu danken für 60 Jahre unter der Krone. Mit der ganzen Familie verfolgte sie die Parade, für die ihr zu Ehren aus dem ganzen Land diese nie dagewesene Zahl an Booten und Schiffen zusammengekommen war. Und obwohl das Londoner Wetter am Ende seinem schlechten Ruf alle Ehre machte, fanden parallel dazu überall auf der Insel mehr als 10.000 Straßenpartys statt. Sie haben sich alle so eine Mühe gegeben. Da ist man stolz, ein Brite zu sein. Ein wunderbares Fest. Für uns Briten ist das der Höhepunkt dieses Jahrhunderts.
Auch wenn das Wetter hier heute nicht mitgespielt hat, der Feierstimmung hat das keinen Abbruch getan. Hunderttausende haben hier links und rechts der Themse ihrer Queen zugejubelt. Einer Königin, die nach 60 Jahren so populär ist wie noch nie, weil sie auch so etwas wie das menschliche Antlitz der nationalen Identität geworden ist. Und so haben die Briten hier heute auch nicht zuletzt sich selbst gefeiert.
Und werden das noch 2 weitere Tage tun. Der krönende Abschluss findet am Dienstagmittag mit einem großen Dankgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale statt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Juni.
Tiefer Luftdruck bestimmt unser Wetter. Das nach Osten abziehende Tief bringt dem Süden Deutschlands heute Nacht noch ergiebigen Regen. Aus Westen folgt morgen ein neues Tief mit Schauern und Regen. Auch in den folgenden Tagen bleibt es wechselhaft. Aus dem Osten zieht der Regen heute Nacht ab. Im Süden von Bayern und Baden-Württemberg regnet es ergiebig weiter Richtung Chiemgau, anfangs auch kräftige Gewitter. Sonst sind nur stellenweise Schauer unterwegs. Morgen lässt der Regen an den Alpen nach. Im Nordosten wird es recht freundlich. Im übrigen Land ein Wechsel aus Wolken, etwas Sonne, Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Emsland beginnt es später zu regnen. Morgen weht der Wind schwach bis mäßig aus überwiegend westlichen Richtungen. Im Emsland heute Nacht kühle 4, am Inn immerhin recht milde 14 Grad. Auch am Tag im Emsland mit 10 Grad am kühlsten, 21 Grad am Oberrhein. Am Dienstag wird es erstmal freundlicher, am Mittwoch zieht von Westen wieder Regen heran. Am Donnerstag wird es wärmer bei einem Wechsel aus Wolken, Sonne und einzelnen Schauern.
Um 22.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Tom Buro in den Tagesthemen. Wir erklären dann, warum Strom immer teurer wird und zeigen die schönsten Bilder vom britischen Thronjubiläum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.